Liebe Schwestern und Brüder, und mit Fug und Recht könnte ich ja heute auch sagen, liebe Schafe. Der zeitliche Abstand von unserem Hirtenwort aus den Jahren um 100 nach Christus. Wir haben diesen Spruch als Wochenspruch wahrgenommen. Christus spricht, ich bin der gute Hirte, meine Schafe hören meine Stimme. Und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Der zeitliche Abstand aus diesem Zeitalter, sage ich mal, 100 nach Christus zurück zu einem möglicherweise allerersten Wort über Hirten überhaupt, beträgt wahrscheinlich mehrere Millionen Jahre. Aber auch der sachliche Abstand, also was man unter einem guten Hirten verstand und noch versteht, ist riesig. Ihr gestattet bitte, dass ich heute einmal einen Hirten in den Mittelpunkt stelle. Der Beruf des Hirten zählt zu den ältesten der Menschheitsgeschichte und ist ein harter Job bis heute und wohl auch ein schlecht bezahlter. Vielleicht gibt es darum in Deutschland nur noch wenige Schäfer und die meisten schmunzeln wohl über die idyllischen Vorstellungen, die im Berufsbild eines Hirten mitschwingen, wenn sie vielleicht mal den Psalm 23 lesen oder hören. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln und so weiter. Wir wissen heute, Hirten waren Männer, die als Nomaden mit ihrem Vieh umherzogen, immer auf der Suche nach guten Weideplätzen, oft in karger Steppenlandschaft. Sie lebten mit den Tieren das ganze Jahr in Zelten wahrscheinlich und sorgten für deren Nahrung und Sicherheit. Unzählige Schriften der Antike erzählen von Hirten. Auch in der hebräischen Bibel stößt man immer wieder auf das Motiv vom Hirten, der sich um seine Herde kümmert. Wir wissen, auch David, der bedeutendste König der jüdischen Geschichte, war ursprünglich ein Hirte. Und weil er sich so gut um seine Schafe und Ziegen kümmerte, sagt Gott über ihn, wer so klug für seine Tiere sorgt, ist auch ein guter Hirte für meine Schafe. Darum soll er Israel hüten. Auch Mose war Hirte. Er weidete das Vieh seines Schwiegervaters Jitro. Später wurde er Hirte seines Volkes genannt, weil er über 40 Jahre die Israeliten aus Ägypten heraus durch die Wüste geführt hatte. Ebenso waren die anderen biblischen Patriarchen, Abraham, Isaak und Jakob, Hirten. Es war der häufigste und normalste Beruf jener Zeit, die Hauptbeschäftigung für viele Menschen und ihre Einnahmequelle. Aber für Nomaden besteht ihr Kapital, ihr Besitz ja nicht aus Gebäuden, nicht aus Land, und nicht aus Geld, nicht aus vielen Knechten und Mägden, sondern aus Tieren. Sie ziehen mit ihnen einfach dorthin, wo es Gras gibt und lassen die Tiere dort fressen. Es ist leicht vorstellbar, dass sich daraus auch Konflikte entwickelten. Gleich am Anfang der Bibel war Abel, der jüngere Sohn von Adam und Eva, der erste Hirte der Menschheitsgeschichte, Genesis 4. Und Adam erkannte sein Weib Eva und sie ward schwanger und gebar den Kain und danach Abel, seinen Bruder. Und Abel ward ein Schäfer, Kain aber ward ein Ackermann. Und eines Tages brachten die beiden Brüder Gott ein Opfer. Kain von den Früchten des Feldes natürlich. Abel einige Schafe und Lämmer. Und dann heißt es dort, dass Gott Kains Opfer nicht gelten ließ und er darum seinen Bruder Abel erschlug. Was wie ein normaler Bruderzwist aussieht, ist für Bibelausleger auch ein Sinnbild für den Konflikt zwischen Sesshaften und Nomaden. Viehhirten waren bei den Bauern nicht sonderlich beliebt. Denn es kam immer wieder vor, dass Hirten ihre Herden auf Ländereien trieben, die den Bauern gehörten. Zudem waren die Hirten auf Wasser für ihre Tiere angewiesen und die wenigen Brunnen reichten in der Trockenzeit oft nicht aus für alle. So waren Konflikte vorprogrammiert, auch unter den Hirten selbst. Dennoch entstand im Laufe der Zeit das Bild vom idyllischen Hirtenleben. Die antike Literatur beschreibt den Hirten als freien, jugendlichen Mann, der in der Natur lebt und durch sein gutes Aussehen und mit seiner Flötenmusik die Frauen bezirzt. Bis ins 17. und späte 18. Jahrhundert gibt es in Dichtung und Musiktheater eine ausgeprägte Hirten- und Schäferidylle und darin auch eine große Vorliebe für Stücke, die wie Hirtenmusik klingen, also die Pastoralen bei Händel oder in Bachs Weihnachtsoratorium. In der biblisch-christlichen Tradition geht es im Zusammenhang mit Hirten so sinnlich und so romantisch eher weniger zu. Hirten sind ganz normale Arbeiter und das wirkliche Hirtenleben ist hart. Man braucht Geduld, tagelang allein draußen zu sein, nur mit einem Hund als Kollege. Von einer Idylle ist da nichts zu spüren. Bei uns in Deutschland, in unserer Region, gibt es nur noch vereinzelt Schäfer. Einer von ihnen erzählt, dass ihn das sehr traurig macht. Er schreibt, es ist ja einer der ältesten Berufe überhaupt. Als die Menschheit anfing, Vieh zu halten, war der Hirte der Erste, der sich um das Wohl der Tiere gekümmert hat. Es gab ja keine Zäune, kein Nichts. Die Hirten waren Tag und Nacht bei dem Vieh. Und das hat sich nicht groß geändert bis heute, trotz Zäunen und Hunden. Man denke nur an den Wolf, der sich wieder verbreitet hat. Im Gegenteil, heute kommen noch viele bürokratische Sachen dazu, damit sich's am Monatsende finanziell irgendwie rechnet. Liebe Gemeinde, auch die Hirten der Antike, auch die Hirten im alten Israel wollten, dass es ihnen natürlich wirtschaftlich erträglich ginge. Aber sie standen ja im sozialen Gefüge ganz unten. Sie waren, wie wir gern sagen, der letzte Dreck. Hält man sich dies vor Augen, ahnt man, was es bedeutete, dass ausgerechnet der Hirtenjunge David von Samuel ausgewählt und zum König Israels gesalbt wurde. Keiner seiner großartigen Brüder. Oder denken wir an die Symbolkraft der Hirten in der Weihnachtsgeschichte, Lukas 2. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen. Sie fürchteten sich sehr und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude. Ausgerechnet Hirten, ausgerechnet Hungerlöhner eigentlich, die Herden oft gar nicht besaßen, sie weideten sie nur, sie waren auch nicht sesshaft. Doch gerade die Nicht-Sesshaften sind es, die als Erste erfahren, dass der Gottessohn geboren ist und ihnen Heimat bereitet. Wie das klingt. Bei Lukas klingt es fast wie ein Witz und ist zweifellos auch gegen Kaiser Augustus gerichtet, der sich ja gern in der Rolle des Hirten aller Völker sah. Und doch für sozial am Rande Stehende, wie zum Beispiel auch Maria und Josef mit dem Baby nicht sorgen konnte. Ja, und überhaupt, der wahre König der Völker kommt aus dem niedersten Stand, aus dem sozialen Elend. Denn nur so kann er es ändern. Obwohl der Hirte also nicht gerade sozial wertgeschätzt ist, wird aber nicht verkannt, dass seine Arbeit enorm wichtig ist. Durch ihn haben ja die Menschen auch vielerlei Nutzen, durch Milch, durch Wolle, Leder, Fleisch. Und nicht zu vergessen, er steht auch für die Hirtenrolle als solche im übertragenen Sinn. Also für Regierungschefs und Aufsichtsräte, weil seine Aufgabe so vielseitig und zentral ist und Fingerspitzengefühl braucht. Sogar der Pastor ist Hirte. Und, ihr lieben Geschwister, da kommt schon der Mensch ins Spiel, wird sinnbildlich zum Schaf, der eben von einem umsichtig treu sorgenden, liebevollen Herrscher geleitet und beschützt werden muss. Es ist das uralte Spiel. Es scheint, als habe sich in der Antike niemand daran gestört, wenn das Volk und einzelne Menschen mit Schafen verglichen wurden. Das schlechte Image, ein dummes Schaf zu sein, kommt erst viel später auf. Eher das Gegenteil nimmt man wahr. Man sieht im Schaf hervorragende Eigenschaften, die sich ein guter Herrscher von seinem Untertan wünscht. Seine Zutraulichkeit, seine absolute Vertrautheit und Loyalität gegen Aufmüpfigkeit unserer Tage. Freilich, es gab auch schlechte Hirten und Herrscher, die diesem Anspruch nicht gerecht wurden und in der Bibel getadelt werden. Wir haben es ziemlich ausgiebig gehört vorhin, die alttestamentliche Lesung aus dem Propheten Hesekiel 600 Jahre vor Christus. Weh den Hirten, die sich selbst weiden. Ihr fresst das Fette und kleidet euch mit der Wolle und schlachtet das Gemästete. Aber die Schafe wollt ihr nicht weiden. Auf die Schwachen wartet ihr nicht. Das Verwundete verbindet ihr nicht. Und das Verlorene sucht ihr nicht, sondern streng und hart herrscht ihr über sie. Und so überbringt Hesekiel nach seiner Kritik an den Machthabern schließlich die Mitteilung Gottes, dass dieser das Volk Israel in Zukunft selbst führen werde. Darum will ich meine Herde aus ihren Händen fordern. Sie sollen nicht mehr Hirten sein, sondern ich will mich meiner Herde selbst annehmen, wie ein Hirte seine Schafe sucht. Wenn sie von seiner Herde verirrt sind, so will ich meine Schafe suchen und will sie retten. Liebe Gemeinde, das ist eine Ansage, die meines Erachtens direkt ins Neue Testament zu weisen scheint, wenn es dann schließlich bei Hesekiel in dem berühmten Kapitel im Vers 23 heißt, und ich will ihnen einen einzigen Hirten erwecken, der sie weiden soll, nämlich meinen Knecht David. Ja, das weist uns tatsächlich zum sprichwörtlichen guten Hirten im Neuen Testament und zu dem verbreitetsten Hoheitstitel für Jesus. In der Gleichnisrede in Johannes 10 beschreibt sich Jesus als Hirte, der seine Schafe mit Namen kennt. Und sie hören auf seine Stimme, sie folgen ihm und sie werden deshalb nie zugrunde gehen. Die Geschichte gipfelt in dem Satz, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Nicht nur für die 99, auch für das 100. Verlorene. In der christlichen Kunst wird dieser gute Hirte oft mit einem Schaf auf dem Arm oder so um den Nacken gelegt dargestellt. Jedoch schon lange zuvor kannte man Bilder und Statuen, die den griechischen Gott Hermes zeigen, wie er einen Widder trägt. Hermes galt als der Schutzgott der Reisenden, der Kaufleute und auch der Hirten. Unser guter Hirte ist weit mehr. Er gilt als Inbegriff der Selbstlosigkeit und der Liebe. Ein heutiger Hirte sagt, wenn ich bedenke, wie hoch der Zeitaufwand ist, den wir einfach nicht bezahlt kriegen, da muss man schon von Selbstlosigkeit sprechen. Mit einer 35-Stunden-Woche ist es nicht machbar, die Tiere 7 Tage die Woche zu versorgen. Da ist viel Selbstlosigkeit im Spiel und man muss auf ganz, ganz viele Sachen verzichten. Liebe Schwestern und Brüder, eine Erweiterung der biblischen Allegorie vom guten Hirten finden wir schließlich in dem Bild von Jesus als dem Lamm Gottes, das zur Vergebung aller menschlichen Sünde geopfert wird. Darum sagt Johannes der Täufer, als Jesus einmal zu ihm kommt, zweimal hintereinander, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Vor allem aber die Offenbarung des Johannes schildert uns das Lamm Gottes als eine Alternative zum himmlischen Christus. Jesus ist jetzt sowohl Hirte als auch Lamm. In Offenbarung 7 kommen die Menschen aus allen Nationen und Stämmen und Völkern, stehen vor dem Lamm und rufen mit lauter Stimme, das Heil ist bei dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott und dem Lamm. Sie sind aus der Trübsal gekommen und haben ihre Kleider hell gemacht im Blut des Lammes. Sie werden nicht hungern noch dürsten, denn das Lamm mitten auf dem Thron wird sie weiden und leiten zu den Quellen des lebendigen Wassers. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Wir erkennen an diesen wunderbaren Sätzen, wie in den wenigen Jahren nach Kreuzigung und Auferstehung Jesu dem erweiterten Jüngerkreis der Urkirche geradezu explosionsartig neue, großartige Aussagen und Titel über Jesus geschenkt werden. Hirte, Lamm, Lehrer, hoher Priester. Natürlich ist dabei die Vorstellungswelt der Apostel vom Tempel und vom jüdischen Opfergedanken her geprägt. Soweit wir wissen, ist Jesus zeitlich nahe zum jüdischen Pessachfest gekreuzigt worden, das jährlich im Frühjahr an den Auszug aus Ägypten erinnert und unseren Ostertermin bestimmt. Damals in Ägypten war das Blut eines Lammes, das in der Nacht mit Ysop an die Türpfosten gestrichen wurde, die Rettung vor dem sicheren Tod. 2. Mose 11 kann man das nachlesen. Das Neue Testament berichtet in seinen Passionstexten auch bei Jesus von starkem Blutverlust durch vorhergehende Folter. So liegt der Vergleich Jesu mit einem Opferlamm nahe. In meinen früheren Gemeinden haben wir einmal in der Karwoche versucht, die Eröffnungsfeier eines jüdischen Pessachfestes nachzuvollziehen, den sogenannten Sederabend, wie er bis heute in gläubigen jüdischen Familien begangen wird. Und gleichzeitig haben wir an das letzte Abendmahl Jesu mit seinen Jüngern gedacht, der ebenfalls am ersten Tag des Pessachfestes stattfand. Jesus hatte dazu seine Jünger gebeten, einen passenden Raum zu suchen und das Passahlamm vorzubereiten. Der sogenannte Sederabend, der am Beginn von Pessach steht, ist so etwas wie eine liturgische Mahlzeit mit vielen symbolischen Teilen wie Mus, Knochen, Ei, Bitterkräuter, Matzen und Wein, die alle an den Auszug aus Ägypten erinnern sollen. Und während des Essens fragt jedes Mal ein Kind, was soll das bedeuten? Und der Hausvater gibt die Antwort mit Bezug auf diverse Bibelstellen. Unsere Feier damals ging an dem bestimmten Abend bis zu dem Punkt, an dem auch dem Letzten von uns klar wurde, dass und weshalb wir Christen und eben keine Juden sind. Denn Jesus als Hausvater oder eben der Liturg dieses Abends, das war dann ich, nimmt an dieser Stelle der sonst ganz normalen Liturgie das Brot, das an das Opferlamm erinnern sollte, zerbricht es. Und an dieser Stelle kippt das Ganze. Denn er weicht vom traditionellen Text ab, indem er sagt, nehmt und esst, das ist mein Leib, das Opferlamm bin ich. Und genauso tut er es mit dem Wein, nehmt und trinkt, das ist mein Blut, für viele vergossen zur Vergebung der Sünden. Jetzt also nach diesem Kipppunkt dieser Veränderung wurde jedem klar, dieses Pessachlamm kann nicht nur Israel, es kann die ganze Welt bis in Ewigkeit vor Sünde, Nacht und Hoffnungslosigkeit bewahren. Denn jetzt wird alles umgekehrt. Dieser Hirte lebt nicht von seinen Schafen, er lebt für seine Schafe. Jesus führt sie nicht zum Opferaltar, er opfert sich selbst. Und er trägt als der Auferstandene sein Schaf nach Hause, ins ewige, ins wahre Leben. Schöner als jeder Alpenblick, als jeder Karibikstrand, als jedes Gourmetessen, jedes Fußballspiel und jede Sternennacht. Am Ende sind wir nämlich bei ihm zu Hause. Und Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen.